Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen zur Buchpräsentation von dem neuen Roman von Noemi Kisch, Dürre Engel, erschienen im Europa Verlag, jetzt frisch zur Leipziger Buchmesse. Neben mir sitzt die Autorin Noemi Kisch. Ich bin Eva Sader. Ich habe das Buch übersetzt und werde ein bisschen daraus lesen und mich mit der Autorin unterhalten. Noemi Kisch ist 1974 in Gödöllő geboren, in einer Kleinstadt bei Ungarn, bei Budapest, hat Hungarologie, Komparatistik und Soziologie studiert, hat über Paul Celan promoviert, spricht ganz ausgezeichnet Deutsch, da sie eine Weile auch in Konstanz studiert hat. Sie ist in Deutschland schon mittlerweile ganz gut bekannt, da das ihr drittes Buch ist. Ein Erzählband ist erschienen bei Mattes und Seitz, übersetzt von Agnes Schreller mit dem Titel »Was geschah, während wir schliefen?« und ein weiterer Band mit dem Titel »Schäbiges Schmuckkästchen, Reisen durch Osteuropa« ist erschienen ebenfalls hier beim Europa Verlag. Das sind so literarische Reiseberichte. Dies ist nun der erste Roman von Noemi Kisch, nicht nur in deutscher Sprache, auch in ungarischer Sprache, den wir hier vorstellen wollen. Ich denke, zu Beginn bitte ich die Autorin, ein ganz bisschen auf Ungarisch zu lesen, damit man auch einmal den Klang der Sprache hört. Und ich würde dann zur Einführung einen Teil vom Anfang des Romans lesen.
Herzlichen Dank. Neben mir sitzt Eva Sador, die noch nicht sich vorgestellt hat. Sie hat das Buch übersetzt, auch das andere Buch, das Reisebuch, was Sie dann nach der Lesung dort draußen auch sehen und anfassen können. Ich werde jetzt auf Ungarisch Sovány Angyalok, Dürre Engel, also aus diesem Roman den Anfangtext lesen. Und ich freue mich, dass Sie heute so früh wegen dieses schlechten Wetter doch gekommen sind. Kicsi vér néha előfordul. Volt egy kórház, sokat feküdtem ott. Az ablak mellett állt az ágyam. A könyököm néha bevertem a radiátorba. A városból hévvel lehetett kimenni. Messziről világított, mint egy karácsonyfa égő pontokban. Barátságos és meleg volt. Gőzölgött a szellőzőből a füstös bőrszag, az izzadság párái. Sárga üveges teraszok fogták körbe a hatemeletes panelépületet. Valahol a pusztaság közepén húzták fel, letűnt kor munkásai. Közel állt a hév megállóhoz, hogy ne kelljen sokat gyalogolni. Mert akinek törött volt a lába, vagy hiányzott a vesélye, műtötték az állkapcsát, vagy éppen gyereket ment oda szülni, annak ez az út örökké valóságnak tűnt.
Ein wenig Blut kommt manchmal vor. Ein Krankenhaus. Ich liege seit langem dort, mein Bett steht am Fenster, den Ellbogen schlage ich mir manchmal am Heizkörper an. Aus der Stadt kann man mit der S-Bahn hierher fahren. Es leuchtet von Weitem wie eine Lichterkette am Weihnachtsbaum, freundlich, warm. Aus der Lüftung dampft der Geruch angesenkter Haut, Dünste von Schweiß, gelb verglaste Balkone umgeben den sechsstöckigen Plattenbau. Er ist mitten in einer Einöde hochgezogen worden von Arbeitern längst vergangener Zeiten. Nah an der Station, damit man nicht lang zu Fuß gehen muss. Für den, der ein Bein gebrochen hat, dem eine Niere fehlt, der am Kiefer operiert werden muss, oder für die Frau, die gerade kommt, um ihr Kind auf die Welt zu bringen, zieht sich der Weg dennoch ewig. In dem weitläufigen Park sprießen die Spiersträucher. Ein paar grüne Zweige kämpfen sich durch die schwarze, nasse Erde. In der Nacht ist dies das Gebiet der Blindmäuse, die riesige Hügel hinterlassen, sich quer durch den Garten graben. Es ist ein gutes Gefühl, an diesen Ort zu kommen, tief einzuatmen. Als ich wegen meines Herzens hierher gebracht wurde, schien mir das noch ganz unmöglich. Ich freute mich, wenn ich es nach der Visite bis zur Betonbank schaffte. Nach einem Infarkt lassen sie einen nicht aus dem Krankensaal. Dann konnte ich doch gehen. Sie kümmerten sich nicht mehr um mich. Die Wochen vergingen, ich kam zu Kräften. Es traten der Reihe nach neue Krankheiten auf, vorerst bleibe ich. Bald, wenn ich wieder gesund bin, werde ich zwischen dem ungemachten Bett und den sich im Frühlingswind wiegenden Zweigen hin und her laufen. Ich mag diesen Weg, selbst dann, wenn mir das Laufen manchmal schwer fällt. Hier fällt einem alles schwer, sogar das Atmen. Ich habe einen Mord und eine Ehe hinter mir, aber die Verhandlung wurde vertagt. Die Uhr der Behörde war stehen geblieben, dabei hatte ich in den ersten Wochen noch aufgeregt auf einen Brief gewartet. Dann lag ich wie erstickt in meinem Kissen versunken. Ich kam nicht einmal in Untersuchungshaft, vor allem, weil ich krank geworden war. In einer Zelle hätte ich wirklich ein schönes Bild abgegeben, ein Bündel an den Nägeln kauend. Es wurde mir ein Anwalt bestellt, aber der kommt auch nur selten, ruft er an. So kann ich mich in dem Krankensaal verstecken. Hier habe ich einen Platz, mein Laken ist immer warm. Sitze da und erinnere mich, baue mir ein Nest mitten auf dem Eisenbett, bohre mit der Faust eine Kuhle und flattere auf. Wenn es mir im Kreuz sticht, dann stopfe ich mir das Kissen in den Rücken. Gestern ist mein Fieber nicht gestiegen. Glassplitter. Ich setze sie zusammen, sie zerkratzen, sie kitzeln mich, sie sind wie meine Gedanken, ich schlaf gern mit ihnen ein. Als die Sträucher gewachsen waren, hüllte sich der Spierstrauch in weiße Blütenpracht. Ich ging gern zwischen den eng stehenden Büschen hindurch, die Zweige schnitten mir in die Haut, die Stellen wurden rot. Ich kratzte sie auf mit den Fingernägeln, es juckte. Aus dem Fenster des Krankensaales betrachte ich die Weite oder gehe dazu heimlich auf das Dach. Hinter dem Krankenhaus liegt Niemandsland. Hier endet die Stadt, hier endet das Leben. Ich sehe die leere Äderung der Landschaft, wie die zerstückelte Wiese aufbricht, die gelbe Erde in der Dämmerung unter den roten Wolken verschwindet. Durch das Fenster dringt der Geruch von feuchter Erde, wenn der Wind von den Feldern herweht. Ich sehe mir das Nichts gern von hier oben an. Jemand durchbricht plötzlich das Bild, rennt über den Hügel, keucht, stolpert in einer Kuhle und fällt hin. Ein paar streunende Hunde jagen einer läufigen Hündin nach, bellen, heulen, Zigeuner beim Schrott sammeln, Kinder laufen mit Stöcken den Horizont entlang, oder es kommen Pilzsammler mit Plastiktüten, auch Schneckensammler habe ich einmal gesehen. Es kam vor, dass ich wegen der Migräne tagelang kaum bei mir war, dann hüllte sich die Erde in Nebel. Im Garten des Krankenhauses stehen schön sorgfältig in einer Reihe gepflanzt Thujen, Tannen und Akazien. Am Ende des Gehwegs die Fenster des Schwesternwohnheims mit grünen Kunststoffvorhängen. Endlich lerne ich die lange Glückseligkeit der Krankenhäuser kennen, die Ruhe der Behandlungszimmer, die mich als Kind so verstört und zum Weinen gebracht hat, gibt mir jetzt plötzlich starken Halt. Der Morgenmantel aus dem Krankenhaus verdeckt die Narben. Seit dem Tod meines Mannes suchen mich immer öfter Wesen auf. Sie schlüpfen in meinen Kopf und toben. Einmal haben sie sogar gerufen, was hast du mit deinem Mann gemacht, du alte Schlampe? Oder, na was ist, hast du die Hosen voll, du dumme Gans? Nimm das Messer, stich zu, töte ihn.
Danke.
Das ist sozusagen der Auftakt und auch die Rahmengeschichte. Die Erzählerin Livia liegt im Krankenhaus, nachdem sie ihren Mann im Affekt umgebracht hat. Und im Prinzip setzt sie dort das Warum zusammen. Wie es dazu gekommen ist, erzählt mosaikartig ihre Geschichte, wie diese Glassplitter, die schmerzenden Erinnerungen. Das ist die Struktur, die du dir ausgedacht hast für dieses Buch. Ich würde vielleicht noch ganz kurz das Motto vorlesen, ja, weil schön, das danke. Motto eigentlich auf den wahren Inhalt verweist. Ja? Es ist ein Zitat aus der Bibel, Lukas 23. Denn siehe, es kommen Tage, da wird man sagen, selig die Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns, und zu den Hügeln, deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden? Kannst du ein bisschen erzählen jetzt, worum es geht?
Es ist eigentlich ein Zitat aus dem Bibel, aus dem Alten Testament. Nein, das ist Neue Testament. Und in der deutschen Übersetzung der Bibel ist gerade das Wort Dürre benutzt. Und das ist viel mehr als unfruchtbar. Das ist auch ein sehr körperlicher Ausdruck. Und ich wollte auch in diesem Roman auch diese ganze Unfruchtbarkeit und auch diese sozialistische Zeit in Ungarn und auch eine Lehrerin-Schicksal zusammenbringen. Und das ist für mich auch heute, weil ich das schon vor 7 Jahren angefangen habe und 6 Jahre lang geschrieben habe, das ist heute ein sehr gesellschaftlicher Roman geworden, obwohl ich habe das damals gar nicht gedacht, dass das heute auch das wichtigste Thema wird. Also eine Frau und Gewalt in einer Ehe und was passiert in einer Ehe, wenn auch verbale und physische Gewalt auftaucht. Und das damals habe ich das sehr intim, sehr innerlich verarbeitet. Und wenn es geht auch um die Generation meiner Mutter, also die Leute, die wirklich 40 Jahre lang in dem Sozialismus gelebt haben, Valivia und Öcsi heißt der Hauptfigur. Das ist auch ein interessantes Wort, das wolltest du auch nicht übersetzen. Das ist so eine Erniedrigung eigentlich in dem Ungarischen, dass jemand, der als kleiner Bruder in die Welt kommt und alle diese Strukturen, wie diese Strukturen in der Familie wahrzunehmen sind und wie auch also die Geschlechtsstrukturen, wenn man das so sagen kann, auch in der Familie wichtig sind. Und das ist dieser dürre Engel ist eigentlich ein Symbol für ein Frauenschicksal in den 80er Jahren, wo viele Tabus auch damals, also diese ganze Geschichte mit Ehe, eine Ehe zu beenden oder kein Kind auf die Welt zu bringen, also das war, bis heute ist es noch ein Tabu in Ungarn, in unserer Gesellschaft, aber damals war es noch viel existenzieller und viel schwieriger damit zurechtzukommen. Und ich habe eine Sprache gesucht für diese Frau, die Sprache meiner Mutter eigentlich. Und ich wollte in einer Kleinstadt, ich bin in einer Kleinstadt geboren und ich wollte, dass es in einer Kleinstadt spielt. Ich wollte nicht ein Großstadtroman, ich wollte nicht was Großes, ich wollte ein Menschenschicksal hier aufzeichnen in diesem Roman.
Denn es geht ja letztendlich darum, dass diese Livia sehr früh heiratet, wie es damals üblich war, noch bevor sie überhaupt ihr Studium beginnt, dann Lehrerin wird und es beginnt als eine große Liebe und scheitert dann an dieser Kinderlosigkeit. Also sie wollen gerne eine Familie haben, so wie man sich das vorstellt, aber es kommt kein Kind, trotz aller Versuche. Und die Ehe erkaltet zunehmend, geht dann über, das steigert sich in körperliche Gewalt auch, bis sie dann im Affekt ihren Mann ersticht.
Ja, weißt du, ich glaube, das ist kein Tabu in dem Roman, weil das wird schon ganz am Anfang deutlich gesagt.
Es ist kein Spoiler, nein.
Und sie steht auch dazu, das ist passiert und wie das alles dazu gekommen ist, das hat mich interessiert. Wieso was passiert, wenn so Hass und Liebe Und alle diese Umstände in den 80er Jahren in einer Kleinstadt, Ende des Sozialismus, wie alles das zusammenkommt und kulminiert und dann am Ende diese ganze Wende in einer Gesellschaft, so eine große Wende wie die Wende war damals, also vor 25 Jahren, also schon von eigentlich sehr lange her, aber auch nicht so lange. Also wie man das aus diesem Privatperspektive und auch so drastisch und auch kathartisch, wie man das darstellen kann. Also ich habe über die Liebe auch eigentlich diesen Roman geschrieben. Über Leidenschaft und Liebe ist auch in diesem Roman. Und auch eine sehr tragische Ende nimmt das. Aber so kann ich, also dramaturgisch wollte ich das auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, oh, auf Deutsch. Tehát nagyon ki akartam élezni ezt az egészet.
Sehr zuspitzen. Ich wollte diese Situation sehr zuspitzen. Du hast jetzt häufiger gesagt, Kleinstadt 80er Jahre. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass gerade diese Tabuthemen wie, sagen wir, künstliche Befruchtung, Gewalt in der Ehe. In Ungarn ist es statistisch so, dass jede fünfte Frau in irgendeiner Weise sexuell oder körperlich Gewalt erlebt. Auch die Frage der künstlichen Befruchtung wird neuerdings wieder zum Thema. Es gibt kirchliche, katholische Stimmen, die sagen, die das sehr verpönen, die sagen, diese Kinder seien nicht wirklich gute Kinder, die müssten irgendwie psychologisch betreut werden.
Das ist ganz schlimm.
Das ist ganz fürchterlich. Das hören, solche Sendungen kann man heute im öffentlich-rechtlichen Radio in Ungarn hören. Es hat ja dann doch interessanterweise, also einerseits hast du es dort verortet in den 80er Jahren, aber es hat ja doch eine Aktualität oder wieder eine Aktualität, vielleicht jetzt mehr, ja, als du gedacht hast, als du angefangen hast zu schreiben, oder? Wie siehst du das?
Ja, das ist, ich bin auch ungerecht, weil ich gesagt habe, ich habe das über meine Mutter geschrieben, aber meine Mutter hat natürlich Kinder bekommen, weil ich bin da und ich habe noch viele Geschwister zu Hause. Also wir sind zu dritt aufgewachsen und ich wollte meine eigene Geschichte, weil ich sehr schwierig meine Kinder bekommen habe, weil ich früher auch Leistungssport gemacht habe und das hat auch bestimmte Wirkungen hinterlassen und auch viele Dinge, die dazu gekommen sind. Und ich wusste damals, als ich diesen Roman geschrieben habe, also eigentlich vor 7, 8 Jahren, dass das wieder so das Thema wird und dass das so heftig diskutiert wird. Und weißt du, Eva, ich war sehr glücklich, weil als ich mich zu diesem Thema auch in einer Zeitung geäußert habe, ich habe gemerkt, dass die Mehrheit in der Gesellschaft eigentlich mehr Verständnis für die Frauen hat und Frauenschicksale hat, also für Frauen, die nicht ein Kind bekommen können. Und so hat auch die katholische Kirche ziemlich schnell das Thema wieder auf den Tisch, also weggeschoben, also wieder tabuisiert eigentlich. Und das ist nicht gut, aber wichtig ist, dass man, also ich wollte früher gar nicht mich in politischen Themen mit hineinmischen, aber heute, wenn ich so gesellschaftliche Spaltungen und Polarisierungen sehe, was die Regierung sehr gerne ausspielt, dann melde ich mich sozusagen. Also das ist wirklich nur gesellschaftliche Probleme, also nur wo es wirklich, also mein Umfeld oder mein eigenes Schicksal da angesprochen wird, da durch diesen Roman, weil das auch gelesen worden ist in Ungarn und auch wahrgenommen worden ist und ich habe auch dadurch etwas Mut gespürt, dass ich dazu mich äußern kann und darf. Also so, ich bin etwas mutiger geworden, das ist...
Ich glaube, wir lesen noch ein bisschen, ja. Und dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, wenn Sie noch ein paar Fragen haben. Unfruchtbar. Im Winter hielt der Ekel Einzug. Er nistete sich im warmen Zimmer ein, verströmte, sein Geruch war von Dunst umhüllt. Ich konnte seinem Weg nicht mehr folgen, er konnte jederzeit allerorts auftauchen. Der Ekel ist ein schlechtes Gefühl, ein Jucken, Gänsehaut, Schauder. Mal kroch er auf den Boden, dann lag ich dort, mal zeigte er sich im Badezimmer und ich musste mich über den Badewannenrand beugen. Er bat um einen Körper, um eine Wirtszelle, in die er einziehen konnte. Ich bin dein Wirt, Ekel. Ich nahm meine Krankheit in den Schoß, liebkoste sie, zog sie groß. Meine Gebärmutter war ein Zimmer, ein großes, leeres, ausgeräumtes Nichts. Gar kein Zimmer, sondern eine Garage, ein staubiger Holzschuppen, ein schwarzer Haufen am Ende des Gartens. Dass du kein Kind bekommen kannst, das sagt dir nie jemand ins Gesicht. Der Ekel ist ein hinterhältiges Geheimnis. Man kann ihn nicht rausschmeißen. Wenn er schon einmal in dir haust, dann bleibt er für immer dort. Vergeblich machte ich Jagd auf ihn, gaukelte ich mir etwas vor, wartete, klammerte mich an den Zeh der Hoffnung. Auch dann saß er dort in seinem Hinterhalt, zerrte mich aus dem normalen Leben. Auf dem Röntgenbildschirm war meine Gebärmutter leer, eine kleine, krumme Kartoffel, als der Arzt sie mir zeigte. Ich glaubte nicht, dass sie auch bei anderen so aussah. Sicher hatte nur ich einen faustgroßen Stummel abbekommen. Ich sehe nichts. Kein Problem, das Ultraschallbild ist perfekt, sagte der Arzt. Wieso nichts? Wir versuchen es seit Jahren. Das kann noch jederzeit klappen, ermutigte er uns. Er lächelte. Nur dass ich mir keine Ermutigung mehr wünschte. Es waren genug der Worte. Am liebsten hätte ich seinen Gummihandschuh angeschrien, er sollte mich nie mehr anfassen. Oder doch, endlich etwas machen. Ich flehte ihn an, jemand muss mir ein Kind machen. Im Traum wünschte ich mir, würde mich doch nur der Zahn einer Maus anknabbern. Auch ein Wurm, ein Floh, eine Stecknadel, kopfgroße Laus wären für da drinnen genug, um endlich in die Wand der Gebärmutter zu stechen. Doch es folgte kein Stich. Die Spermien machten einen großen Bogen. Die abgestorbenen Eizellen rannen regelmäßig als verdorrte Kerne in den Tampon, vom Tampon in die Kanalisation. Ich wollte ihn nicht in den Müll werfen, damit er da in der Wohnung vor sich hindampfte. Meiner sollte wegschwimmen, weit weg, damit ich ihn nie mehr sehen musste. Mit dem Direktor scheiterte ich. Die Liebelei wurde mit der Zeit zu einem Spiel zwischen uns, das sich erschöpfte. Ich zog seine kleine, niedliche Glatze vergebens an mich heran. Er ermüdete mich ungemein. Es hatte sich endgültig ein Knoten in meinem Schädel festgesetzt. Der Schmerz war gefangen. Das war es, was mir durch den Kopf ging, immer und immer wieder, was mir Migräne verursachte, für schlaflose Nächte sorgte und für Morgen, an denen ich nicht aufstehen wollte, unfähig war, selbst die Decke anzuheben, da ich mich so schwach fühlte. Als stäche man mit Nadeln in meinen Arm. Er fühlte sich taub an, zog mich nach unten, unter die Erde, wo das Feuer brannte mit mächtigen Flammen. All die Jahre konnte mich keiner meiner Liebhaber schwängern. Ich lief von einem zum anderen. Immer und immer wieder überrollte mich der glückliche Aufbruch. Ich hoffte darauf, es würde gelingen, doch ich sollte kein Kind haben. Dabei konnte jede Frau ein Kind haben. Selbst die Vögel paarten sich lautstark ohne Scham. Sie bauten sich ein Nest und das Kind kam. Auch der Ratte gelang es. Die Sau bekommt ihre Ferkel, so wie der Baum einen Trieb. Das Gras sprießt, die Zelle nistet sich ein. Ein Kandidat folgt auf den nächsten, so wie die Fächer im Stundenplan. Sport, Mathe, Chemie, Physik, Musik. Auch die Pilze vermehren sich, die Bakterien, die Nerven. Bei der Selbstverwaltung waren es zwei. Nach so einer dämlichen Weihnachtsfeier blieb ich mit dem Pförtner im Kulturhaus. Danach tat mir der Rücken irrsinnig weh. Ich erinnere mich, ging nach Hause, trat durch das Tor. Der Hund rannte mir entgegen, sprang mich an und ich fiel ohnmächtig vor Schwäche hin. Ötschi trug mich ins Haus. Freuen Sie sich, dass Sie keinen Bandscheibenvorfall haben, sagte der Arzt. Ich verabscheute mich, als ich im Spiegel mein zerkratztes Gesicht und den fleckigen Hals sah. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht gibt es Fragen aus dem Publikum. Dann sind wir dafür sehr offen.
Gut.
Ez nem az a franc.
De nem a franc, hanem az előző, az a helyes franc.
Nem tudom már.
Jó, ott dolgozott, meg szerintem most is ott dolgozott. Majd mondd meg, hogy kint megvehetik.
Okay, jetzt. Also Noemi, dass du schreiben kannst, weiß ich schon von früheren Büchern, aber jetzt haben wir etwas gehört, wo du selber sagst, es gibt auch biografische Brüche, die bei dir gar nicht so waren und bei deiner Familie nur ähnlich, aber wie schaffst du es oder wie hast du das geschafft, so eine Form von Reenactment oder so eine Form von Einsinken in solche Szenen zu schaffen, die du gar nicht so erlebt hast?
Ja, weil ich lüge, wenn ich sage, dass ich das nicht erlebt habe. Also ich denke, Erleben und Sprache, es gibt eine Brücke zum Schreiben und Erleben. Und ich denke, es ist auch eine Reifheit. Ich bin 44 Jahre alt, das ist mein sechstes Buch eigentlich, weil auf Deutsch ist es das dritte Buch, aber ich habe noch viel auch andere Dinge geschrieben. Und ich denke, ich habe mich sehr, sehr damit beschäftigt, wie man eigentlich solche Situationen sprachlich, mit symbolisierter Sprache, also wie man das überhaupt sprachlich ausdrücken kann. Und das Erleben ist eigentlich dann immer mehr im Hintergrund geraten. Und ich habe sehr viel daran gearbeitet. Also das Erleben war die Voraussetzung. Und ich habe sehr viele die Orte besucht, wo dieser Roman spielt, also in Gödöllő, auch Krankenhaus, auch meine Großmutter ist gestorben, ich habe ihr Nachlass verarbeitet, auch mit meiner Mutter ganz viele Gespräche geführt, besonders als ich meine Kinder dann bekommen habe, dann ist man wieder man kann nochmal eine Beziehung zu den Eltern aufbauen, obwohl ich mich immer sehr distanziert habe, und daraus ist dieser Roman entstanden. Das ist für mich möglich, also ich identitätspolitisch bin ich nicht gut. Also ich kritisiere heute Identitätspolitik. Ich sage nicht, dass ich eine schwarze Frau sein kann in einem Roman. Und ich sage nicht, dass ich homosexuell sein kann, wenn ich das nicht bin. Also ich finde, also deine Frage ist sehr berechtigt. Aber es geht mehr um die Sprache dann jetzt bei mir. Danke. Ja, so viele Romane.
Wie sind Sie vorgegangen, um Ihre Dienstleister zu finden, Verleger und Übersetzerin?
Ja, also ich bei Europa Verlag, das ist eine sehr wichtige Frage hier auf der Buchmesse, das ist keine literarische Frage und keine inhaltliche, keine ästhetische, aber es gehört zu dem Betrieb, dass man schreibt und dass man entdeckt wird erstmal bei einem guten ungarischen Verlag, Mogvető Verlag. Und sie sind sehr geguckt von deutschen Lektoren. Also, und ich habe Europa Verlag vor 3 oder 4 Jahren haben sie mich angesprochen zu einem Anthologie, und die Lektoren und auch der Leiter von dem Verlag hat mich angeboten, dass ich dort ein ganzes Buch veröffentlichen kann. Und so ist mein Reisebuch entstanden, das kann man draußen sehen und auch kaufen. Das ist ein ganz anderes Buch, weil das ist ein Osteuropa-Reisebuch, also Bukowina, Galizien, Siebenbürgen. Und das ist jetzt ein Ich-Roman sozusagen, und das ist, sowas passt eigentlich nicht so zu diesem.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.